Was geht ab? Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Der Krankenbruder. Heute mit dem Thema Kinderkrankenpflege, eine Berufsgruppe in der Pflege, vor der ich einen riesen Respekt habe. Ja, einen riesen Respekt habe und wirklich sage, jeder, der in der Kinderkrankenpflege arbeitet, Hut ab. Respekt und ja, warum ich das sage, dazu ein bisschen mehr. Und zwar will ich ein bisschen zurückspulen. Jeder, der meine Bücher gelesen hat, sprich der Krankenbruder, auch die Bücher davor, der Allein in eine fremde Welt und Fremd in eigenem Land und jetzt das neu erschienene Buch Der Krankenbruder, weiß, dass ich selber in ein Heim für schwer erziehbaren Kinder und Jugendlichen aufgewachsen bin. Bedeutet, dass ich ein schwer erziehbarer Sozialfall gewesen bin in meiner Jugend. Und wie viele von uns damals war ich der Meinung, wenn ich groß bin, werde ich es besser machen als die Pädagogen, werde ich es anders machen als die Pädagogen, wie Kinder und Jugendlichen eben so sind. Ja, sie wissen natürlich, wie die Welt am besten funktioniert. Sie wissen natürlich am besten, wie generell ihr Leben funktionieren sollte. Und so war ich halt auch damals eingestellt. Nur mit dem Bonus, dass ich halt, ja, vorsichtig ausgedrückt, sehr, sehr rebellisch war. Ja, dass die Stadt Köln mich damals nicht mehr ertragen konnte. Die Einsätze mit dem Krankenwagen, mit dem Polizeiwagen und wurde irgendwann zu teuer. Und deswegen wurde kurzerhand entschieden, dass ich Köln verlassen muss, um in diesen Einrichtungen in der Eifel im Prinzip ja, mein Leben zu gestalten. Und das habe ich dann auch für 6 Jahre gemacht. Ja, und das war. Ich bin reingekommen, das war am 1.2.2004. Das ist so ein Datum, was ich in meinem Leben nicht vergessen werde. Es gibt so bestimmte Ereignisse oder bestimmte Datum und Zeitpunkte, die kann man einfach nicht vergessen. Ja, wie die Geburtstag meiner Kinder, wie mein Hochzeitstag und wie mein Geburtstag oder. Da sind Sachen, Erlebnisse, Ereignisse, die prägen einen. Und Kinder- und Jugendheim, wo ich war, hat mich im Prinzip geprägt über 6 Jahre lang. Und jetzt auch, wenn ich beispielsweise meine Bücher vorstelle oder wenn ich eingeladen werde, in solch eine Einrichtung vorzusprechen oder den Kindern ein bisschen etwas zu erzählen, die Kinder und Jugendlichen, merke ich einfach, wie viel Wert das Ganze für manche Jugendlichen einfach hat. Ja, wenn da wirklich teilweise 30 bis 60 Jugendlichen, die alle von System irgendwie bezeichnet werden als schwer erziehbar, als Systemsprenger, als sozial inkompetent oder, auf einmal ruhig sind und dir zuhören und als Resonanz oder als Rückmeldung kommt, ja, Landry, du bist ja einer von uns, so nach dem Motto, du warst einer von uns, du bist einer von uns und du verstehst uns besser als diese ganzen studierte Pädagogen, als diese ganzen studierten Menschen, die da alle stehen und von unserer Situation nur aus den Büchern teilweise gelesen haben oder gelernt haben. Und du bist einer, der hat es halt so verstanden. Ja, und deswegen hören wir dir zu. Deswegen können wir da teilweise ruhig sitzen bleiben und dir einfach zuhören. Und das waren halt Sachen, wo ich selber gesagt habe, wow, okay, krass. Und wieder zurückzukommen zum Thema Kinderkrankenpflege. Ich hatte damals, während meiner Ausbildung, hatten wir ja alle, also fast jeder, der die Krankenpflege gelernt hat, Gesundheit und Krankenpflege, hat auch irgendwo was mit Kindern und Jugendlichen zu tun gehabt. Ob das jetzt durch das Krankenhaus, ob das Kinderheim oder sonstiges halt war, hat irgendwie Berührungspunkte damit gehabt. Zumal bei uns der Kurs damals so war, dass wir, also die Ausbildung ging ja 3 Jahre, über 3 Jahre. Und die ersten 2 Jahre waren wir erstmal so gemischt. Ne? Also sprich die Erwachsenenpflege und die Kinderkrankenpflege. Nur das letzte Jahr war halt so das Differenzierungsjahr, bedeutet, die Erwachsenenpfleger, also wir ganz normal Gesundheit und Krankenpflege, haben weitergemacht, während die Kinder- und Kinderkrankenpflege sie dann halt speziell und spezifisch halt für die Krankenpflege, Kinderkrankenpflege dann halt weiter ausgebildet worden sind. Und ich sollte auch einen Außeneinsatz oder einen Einsatz während meiner Ausbildung in der Kinderkrankenklinik in Bonn machen. Und ich hatte absolut erstmal keine Ahnung, was mich da erwarten würde. Ja. Ich habe nur von den Mitschülern mitgekriegt und die sagten, ey, Landry, das ist so und so schwierig und die Kinder und die Eltern, die Angehörigen. Wir hatten sogar ein Mädchen damals bei mir in der Klasse oder im Kurs. Sie hatte in das einzige Kinderhospiz in Deutschland ihren Außeneinsatz gehabt. Das sollte über 3 Wochen gehen. Und ich glaube, nach wenigen Tagen musste sie abbrechen, weil sie meinte, also mit mir sagte sie halt, also zu mir sagte sie, Landry, das ist eins der schönsten, aber auch eins der schlimmsten Erlebnisse in meinem Leben. Ja, es ist für jemanden, der in der Erwachsenenpflege tätig ist, ich will das nicht in Vergleich setzen oder sonstiges, bitte nicht falsch verstehen, aber wenn man in der Erwachsenenpflege arbeitet und teilweise auch wirklich Patienten hat, die palliativbedürftig sind, die Hospiz, in der Einrichtung der Hospiz liegen oder Abteilung liegen oder sind, ist es halt, ich will nicht sagen einfacher, aber wie soll ich das beschreiben am besten? Es ist bekannter. Es ist bekannter, einen 70, 80, 90-Jährigen zu begleiten, ja, zum Ende hin zu begleiten, als wenn es sich um Kleinkinder handelt. Und das hatte sie mir damals so ausführlich erklärt, dass ich selber für mich entschlossen hatte, sowas wie eine Kinderhospiz, ich besitze einfach die Kraft dazu nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ich das machen könnte. Aber die Kraft dazu bin ich mir ziemlich sicher, auch bis heute würde ich nicht besitzen. Und deswegen sage ich, die Kinderkrankenpflege, das ist ein Themenbereich, wo ich einfach einen riesen Respekt davor habe, weil die Arbeit, die sie täglich leisten an den Kindern und Jugendlichen teilweise, das ist wirklich, das, ich als Krankenpfleger könnte es so nicht direkt. Das sollte ich auch dann später am eigenen Leib erfahren, als ich dann in die Kinderklinik in Bonn damals gekommen bin. Und das war erstmal, der erste Einschein war erstmal so schön gewesen. Ja? Also die Kinder waren alle immer schön in Begleitung von ihren Eltern, Mama, Papa. Einer davon ist sogar teilweise über Nacht geblieben. Und zu 85% waren die stationären Aufnahmen aufgrund von Ostipation. Also ich glaube, das ist. Jeder, der irgendwie auf einer Kinderstation arbeitet, hat, glaube ich, als Diagnose Obstipation, also sprich Verstopfung. Ja, das ist das tägliche Brot gewesen damals, zumindest zu meiner Zeit in meiner Ausbildung in der Kinder- und Krankenpflege. Fast wirklich jedes zweite oder drittes Kind war da wegen Obstipation. Ob es wirklich so stimmte oder ob die Eltern halt teilweise da nach 2 Tagen sofort die Krise bekommen haben, weil das Kind jetzt nicht ja, auf die Toilette gegangen ist, ich wollte eigentlich sagen, geschissen hat, aber wir versuchen mal ein bisschen förmlich dieses Mal zu bleiben, weil das ist für mich ein sehr ernstes Thema. Also nicht auf die Toilette gegangen ist, für 2 Tage sofort in die Notaufnahme zu kommen. Mein Kind hat seit 2 Tagen keinen Stuhlgang mehr gehabt, es scheint verstopft zu sein und und. Aber dass Kinder halt nicht wie erwachsene Menschen regelmäßig zur Toilette gehen, sei hier nochmal gesagt, auch an die Eltern, die sich nach 2, 3 Tagen Gedanken machen, weil Google sagt, Obstipation ist eine Diagnose, die gestellt wird, wenn nach 3 Tagen kein Stuhlgang erscheint. Ja, Google hat das gesagt. Ich weiß, das steht auch so in der Definition. Nach 3 Tagen spricht man von Obstipation, ja. Aber bei Kindern kann man es nicht so globalisieren. Ja, es gibt, ich habe auch mit meinen Töchtern auch schon mal gehabt, dass hier einfach mal eine Woche lang nicht auf die Toilette gegangen ist und Granzig, also wie heißt es, wie sagt man granzig auf Deutsch? Ich muss jetzt gerade mal so Wortdefinition, dass sie so zickig war, dass sie dann irgendwie schlecht gelaunt war und sowas alles. Und nach 5, 6 Tagen ist sie dann endlich auf die Toilette gegangen und dann kam sie wie ein Engel wieder raus. Ne? Gelacht, gestrahlt, gemacht und getan. Das war für sie dann halt so eine Art Erleichterung. Ne? Aber wie gesagt, nicht jeder lässt es zu, dass das Kind länger als 3 Tage auf die Toilette geht. Insofern muss man halt natürlich stationär aufgenommen werden, nach 2, 3 Tagen kein Stuhlgang. Und das war halt so gewesen. Ne? Und das war eine der ersten Erfahrungen, die ich gemacht habe. Das zweite war halt herauszustellen, also zu finden, wie wahnsinnig, wahnsinnig schlau auch manche Kinder sind. Insofern, dass sie wirklich bestimmte Sachen vortäuschen, bewusst vortäuschen, damit die Eltern einfach diese Aufmerksamkeit auf sie richten. Ja, ich hatte zum Beispiel damals jemanden gehabt, einen Jugendlichen, ein Kind gehabt, dessen Vater war in der Automobilbranche tätig. Bedeutet, er war irgendwie Vorstand von einer großen Autofirma-Marke hier in Europa und das Kind hatte Papa halt noch selten gesehen. Ne? Und um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, hatte es natürlich Verstopfung gehabt, ne? Hatte Bauchschmerzen gehabt und war kurz davor und und. Aber wenn man halt genau hingeschaut hatte, hat er einfach nur die Zeit genossen, mit Papa alleine im Krankenhaus zu sein und keine Arbeit, kein Telefon und kein Nix. Und das war halt bei vielen Kindern einfach der Fall gewesen. Das war das Zweite, was mir auch aufgefallen ist. Und das Dritte, was mir halt aufgefallen ist, ist, dass die Kinderkrankenpflege, die Stationen wirklich gar nicht zu vergleichen sind, beispielsweise mit den Erwachsenenstationen. Weil ich bin es beispielsweise gewohnt, damals in Deutschland ja, Schichten zu machen, 18 Dienste am Stück, teilweise sogar alleine, später sogar in Oberkurs. Als Oberkursschüler hatte ich sogar, ich glaube, auch 18 Dienste am Stück, paar Frühdienste, paar Spätdienste und anschließend Nachtdienste, wo ich das wirklich alleine gemacht habe. Ja, also man muss sich mal vorstellen, ein Oberkursschüler, nicht komplett ausgebildet, macht auf eine Station, innere Medizinstation mit 42 Patienten alleine den Nachtdienst, weil das Personalmangel einfach viel zu groß ist. Weil das Personal einfach fehlt, muss ein Oberkursschüler im Prinzip da aushelfen, wo er kann. Ja, es ging sogar so weit, dass man uns aus der Schule rausgenommen hat. Also wir hatten Theorieblock, müssen Theorieblock im Prinzip unterbrechen, um in den jeweiligen Krankenhäusern auszuhelfen, weil es einfach Personalmangel zu groß war. Und dann stehst du als Oberkursschüler alleine da und machst Nachtdienst mit 42 Patienten, wo ungefähr die Hälfte davon bettlägerig ist oder ja, innere Station dann halt, ne? Wo wirklich so jede Minute Alarm losgehen kann, Reanimation oder. Und sollst Medikamente stellen, Medikamente vorbereiten und kontrollieren und machen und tun. Da sind zum Beispiel Sachen, die waren auf der Kinderstation einfach nicht möglich, ja. Medikamente zu stellen auf der Kinderstation, das war wirklich für mich ein Spektakel. Weil es wurde mit voller Montur gemacht, ja, während in der Erwachsenenpflege teilweise locker flockig beim Kaffee trinken und Brot schmieren, kannst du auch deine Medikamente stellen und machen und tun. Was bei den Kindern Krankenpflege oder auf den Stationen wirklich so alles steril abgeräumt und abgeriegelt. Du kamst nur einer drinne, der die Medikamente vorbereitet hat mit Mundschutz, Kittel, Haube und alles, um einfach keine unnötige Gefahr an den Kindern zu bringen. Ja, mir wurde das so erklärt, dass der erwachsene Mensch bestimmte Sachen locker abhaben kann. Ja, also irgendwelchen Infekte oder sonstiges halt. Also um Gottes Willen, das soll jetzt nicht legitimisieren und sagen, ja, locker flockig, innere Station und wird's gemacht. Und bei den Kindern so, also generell sollte immer mit gewissen Vorsicht und Hygienekonzept und sonstiges gearbeitet werden. Aber in der Kinderkrankenstation ist mir das halt besonders aufgefallen, weil sie sehr, sehr akribisch und sehr, sehr hygienisch gearbeitet haben, um einfach die Kinder halt nicht zu gefährden. Weil wir kennen es ja alle, wenn RTL oder Bild-Zeitung darüber berichtet, dass Kindern aufgrund von Krankenhauskeimen verstorben sind. Ja, was auch Krankenhauskeime halt auch sein soll. Ja. Die sind ins Krankenhaus gekommen, haben sich ein Virus eingefangen und sind durch diesen Virus im Prinzip verstorben. Also vorweg, es gibt sehr, 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 sehr selten Menschen in Deutschland, die aufgrund von Virus direkt sterben, also sprich irgendwelchen Krankenhauskeime oder. In Kombination mit bestimmten Vorerkrankungen, ja, ich will jetzt nicht tief ins Detail gehen, weil wir haben 2021 und ich habe es geschafft, mein Buch der Krankenpflege ohne diese aktuelle Situation, ohne dieses Wort, was ich einfach nicht mehr hören kann, zu schreiben. Und das will ich in meinem Podcast auch gerne beibehalten. Aber im Zeitalter von Pandemien und Infektionen oder sonstiges sollte man halt bestimmte Aspekte einfach beachten, dass wenn ein Virus oder Infektionskrankheit jemand befallen hat und der es nicht vernünftig auskuriert hat, beispielsweise, ja, die Aussage kommt ja immer häufig von wegen, ja, der war 25 Jahre alt und kam ins Krankenhaus, hat einen Krankenhauskeim bekommen und danach, kurze Zeit später, ist er verstorben. Ja. Wenn jemand 25 Jahre alt ist, Extremsportler, gut gebaut, fit im Leben und infiziert sich mit einem grippalen Virus oder was auch immer, hat sich nicht vernünftig auskuriert und geht sofort wieder zum Leistungssport über. Also, so hart wie es klingt, muss man sich bei bestimmten Fällen nicht wundern, weil mag vielleicht sein, dass man nicht mehr hustet, dass man keinen Schnupfen mehr hat, aber das Virus ist ja immer noch präsent. Ja, das ist die Zeit, die man sich teilweise gibt als junger Mensch, als Extremsportler, ist teilweise nicht ausreichend. Und nicht selten ist es der Fall, dass das Infekt Herzmuskeln angreift und. Und dann kann es natürlich passieren, dass ein 25-jähriger Extremsportler nach einem Virusinfekt oder nach einer Keimansteckung in einem Krankenhaus auch verstirbt. Es ist traurig, ja, aber es ist auch die Realität. Die Realität ist einfach so, dass man sich, wenn man sich nicht vernünftig auskuriert oder halt auch schwer erkrankt ist, wie zum Beispiel mit Herz, Niere und sich dann zusätzlich noch etwas holt, ist das natürlich nicht von Vorteil, ne? Und wie gesagt, ich will gar nicht da tiefer in die Materie reingehen. Wir haben 2021, jeder kann sich denken, worüber ich eigentlich reden will, aber auch gar nicht reden möchte oder auch nicht sollte. Deswegen halte ich mich einfach bedeckt, was das Thema angeht, weil es gibt zu viele Experten da draußen und die sollen das klären. Wieder zurück auf die Kinderkrankenpflege zu kommen, ist das halt auch einer der Gründe, warum man auch so strikt auch an diesen Hygienevorschriften einfach hält, weil zu einem will man definitiv nicht die Kinder gefährden, unnötigerweise, und zum zweiten, es hat einfach keine Lust auf solche Schlagzeilen, ja, und das finde ich sehr, sehr korrekt und die Mitarbeiter da haben sich wirklich sehr, sehr strikt daran gehalten, um wirklich den Kindern das Beste halt beizubringen oder zu machen und zu tun. Da wirklich so mein Riesenrespekt, das hat immer top funktioniert. Und was nicht immer so top funktioniert hat, waren für mich persönlich die Schicksale der Kinder. Wie ich schon vorhin gesagt habe, es ist nicht einfacher, aber wenn ein Mensch ein gewissen Alter im Leben erreicht hat, wo es heißt, okay, jetzt kann man auch loslassen, jetzt kann man auch gehen, fällt es mir wahnsinnig einfach, diesen Menschen auch zu begleiten, den zuzuhören, Hand zu halten und. Aber wir hatten damals ein dreijähriges Mädchen mit metastasierendem Pankreaskarzinom. Bedeutet, sie hatte einen Tumor, was gestreut hatte in Bauchspeicheldrüse. Und die Ärzte waren der Meinung, dass da halt nicht viel zu machen sei bei einer vierjähriges Mädchen. Und man hat trotzdem probiert, das Beste daraus zu machen. Sprich, irgendwie eine Resektion, irgendwie probiert zu machen, zu tun. Das bedeutet, alle 2, 3 Tage musste das Mädchen in den OP-Saal und dementsprechend war sie natürlich auch eingestellt. Sie hat von morgens 6 Uhr bis morgens 5 Uhr im Prinzip geweint. Die eine Stunde, wo sie mal geschlafen hatte, wenn überhaupt, wenn es überhaupt eine Stunde war, schrie sie dann immer wieder plötzlich auf und hat geweint. Irgendwann habe ich mich mal gefragt, ob sie vor Schmerzen weint, ob sie weint, weil das Krankenhaus hier zu viel ist, ob sie. Ich habe versucht zu verstehen, aber ich konnte es nicht verstehen. Am Ende wollte ich es auch gar nicht mehr verstehen, weil es war für mich persönlich eine der Erlebnisse, wo ich gesagt habe, das hat mich in der Kinderkrankenpflege so sehr geprägt, dass ich für mich entschieden habe, diesen Beruf auf so eine Station, dass ich der Mensch nicht dafür bin. Und jede Einzelne, die es macht, mein Riesenrespekt davor, wie sie die Arbeit an den Menschen, mit den Angehörigen und rangehen. Das ist das Mädchen, wie gesagt, was aus ihr geworden ist, kann ich heute nicht mehr sagen, weil ich habe meinen Einsatz damals beendet, also nicht beendet, abgeschlossen gehabt, mit einer sehr gut, Note sehr gut. Und ich habe leider nichts mehr mitgekriegt. Und ja, ich hoffe einfach auf das Beste. Und ja, auch wenn die Ärzte was anderes damals gesagt haben, ich hoffe einfach auf das Beste. Und ja, und da ging es halt weiter, dass ich auch zu dieser Zeit auch gefragt hatte, ob ich mir mal die Intensivstation, Frühstellstation und anschauen kann. Und auch da waren Schicksale teilweise mit dabei, wo ich mir echt gedacht habe, wow. Ja, ich dürfte mal ein Frühchen in der Hand halten. Ja, meine Hand ist schon gut groß, ja. Aber das Kind, das Baby, hat nicht mal die Hälfte meines Hands im Prinzip ausgefüllt. Ja, und wenn man im Prinzip Laie ist, ich war ja Laie, ich war gerade mal im zweiten Ausbildungsjahr, hat man auch gar nicht die Vorstellung, dass aus solchen Kindern auch wirklich prächtige Kerlchen und Frauen werden. Kann halt, ne? Aber in dem Moment war es für mich einfach etwas so traurig und so. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, das Gefühl. Ja, das war Mitleid und. Aber wie gesagt, wenn man halt später oder Menschen kennt, die selber in der Situation war oder sind und man sieht, was für tolle Menschen oder Persönlichkeiten es dann später wird, ist das der Wahnsinn? Ne? Ist das der Wahnsinn? Aber das ist auch etwas, wo ich auch sage, auch Riesenrespekt auch davor. Riesenrespekt, was für eine Arbeit da auf den Frühchenstationen, auf der Intensivstation teilweise geleistet worden ist. Für mich war es definitiv leider nicht. Ich wollte zu meinen Erwachsenen gehen. Ich wollte die Normalität in der Krankenpflege, weil das ist für mich Kinderkrankenstation, Kinderintensivstation zählt für mich zu den Elitenfachbereich der Medizin, der Pflege auch. Ja. Und heute habe ich in die Richtung bin ich halt auch gegangen, ja, dass ich gesagt habe, ich habe einfach durch den Input gemerkt, durch meine Auftritte, durch das Vorlesen und in den Kinderheimen und einfach festgestellt, wie viel Wert oder Mehrwert ich davon habe zu sehen, dass Kinder und Jugendlichen, die in meiner Situation stecken, wie viel sie davon profitieren, von mir zu hören, von mir zu lernen. Und ja, das war der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich wechsle in die Kinder- und Jugendpsychiatrie nach meiner Ausbildung. Ich habe nach meiner Ausbildung auf der kardiologischen Intensivstation gearbeitet, auf der herzchirurgischen Intensivstation gearbeitet und kardiologischen Station gearbeitet und bin jetzt mittlerweile in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Luxemburg. Davor war ich natürlich auf der forensischen Psychiatrie auch in Luxemburg gewesen und bin jetzt mittlerweile in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gekommen. Und auch hier sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht, womit ich früher auch so nicht gerechnet hätte. Ja, ich habe früher immer gesagt, dass der Mensch das Produkt seiner Umwelt ist. Ja, und ich habe immer Schwierigkeiten damit gehabt, jemanden als verrückt zu bezeichnen. Und wir neigen einfach auch schnell dazu, Menschen verrückt zu nennen. Ja, und die Kinderkrankenpflege hat mir im Prinzip auch darin nochmal bestätigt, dass der Mensch nicht verrückt ist, sondern das, was der Mensch erlebt, das ist verrückt. Und das macht es, dass die Menschen so sind, wie sie teilweise sind. Ein junges Mädchen von 13 Jahren, was kokst, kifft, Heroin spritzt und sich irgendwie auf der Straße verkauft und, klingt für den meisten Menschen erstmal verrückt. Ja. Aber ich sage immer, das sind immer Symptome, weil ein 13-jähriges Mädchen macht das doch nicht aus Liebe und Spaß zu dem, was sie da macht. Wie oft hinterfragen wir denn und sagen, was hat sie denn erlebt? Was hat sie denn durchgemacht? Warum ist sie denn so? Warum macht sie das, was sie macht? Und die Geschichten, die ich teilweise mitkriege von den Kindern und Jugendlichen, die erklärt es einfach. Ja, fast wirklich jeder Zweite, egal ob Junge oder Mädchen, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist Opfer von Gewalt. Sexuelle Gewalt, körperliche Gewalt, Unterdrückung oder. Überwiegend aus den Familien, aber auch in den Schulen, im Freundeskreis und, und. Und leider Gottes, 2020 ist Mittel der Wahl bei Kindern und Jugendlichen leider Gottes Konsummittel. Konsummittel im Sinne von Drogen, Alkohol oder Konsolen. Und das ist etwas, was wirklich auch hier jeder Zweite, jeder Dritte im Prinzip auch konsumiert. Und ich tue mich da auch sehr, sehr, sehr schwer, auch solche Menschen über sie zu urteilen. Ja, ich bin, wie gesagt, selber in Kinder- und Jugendheim aufgewachsen und damals hat man das nicht gecheckt. Ja, ich habe Menschen fertig gemacht, gemobbt oder sonstiges, die da gekommen sind und ohne deren Background zu wissen, warum sie so sind, wie sie sind. Ja, für uns war das halt cool, unsere Macht auszuüben. Wir hatten, oder ich hatte eine gewisse Macht. Ich war der Coole auf dem Schulhof. Ja, wir haben anderen Kindern und Jugendlichen die Köpfe in die Toilette reingesteckt, runtergespült, wir haben deren Pausenbrot geklaut, wir haben sie beim Spielen, weil sie verloren haben, ausgelacht, geschlagen, gemacht und getan, ohne zu wissen, welche Wirkung im Prinzip dahinter steckt. Weil ich sage immer, Kinder können das schönste Geschenk auf der Welt sein, aber sie können auch das grausamste sein teilweise. Und ich war so ein grausames Kind. Ich war so ein Kind, das andere Kind systematisch unterdrückt hat. Die Pädagogen gaben mir den Namen der graue Eminenz. Es gab nichts, was im Kinderheim passierte, wo ich meine Finger nicht mit im Spiel hatte. Es gab niemanden, der verprügelt worden ist, wo ich irgendwie mitgewirkt habe. Und heute, wenn ich so rückblicke, denke ich mir eigentlich, Londre, was warst du eigentlich für ein blödes Arschloch? Hast du eigentlich gewusst, was du bestimmte Menschen angetan hast? Und hier zu sehen, zu sitzen und mit den Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten, zu hören, wie schwer es ihnen fällt, zur Schule zu gehen, wie schwer es ihnen fällt, draußen zu sein, weil sie geschlagen werden, weil sie gemobbt werden, weil sie dies und jenes gemacht werden. Und sie wissen sich manchmal nicht zu helfen. Das Beste, was passieren kann in so einem Fall, ist, dass sie probieren, sich irgendwie den Schmerz, sich irgendwie den Druck und wegzunehmen. Und leider Gottes ist das immer mit Konsummitteln, im schlimmsten Fall auch Suizid, sprich Selbstmord, sich das Leben zu nehmen. Und das ist etwas, das ist, glaube ich, nicht jedem so bewusst. Wir urteilen immer so schnell oder wir sind immer so schnell dabei, Menschen auszulachen, mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, ah, guck mal die Fette da, ah, guck dir mal der Typ da mit seiner dunklen Hautfarbe, guck mal dies, guck mal jenes. Und die Menschen gehen nach Hause und müssen erstmal mit sich kämpfen. Und das ist auch das, was ich in meinem letzten Podcast auch gesagt habe, dieses Thema Vorurteilen, zu urteilen, zu sagen, du bist so, ohne zu wissen, wieso, weshalb, warum die Situation zum Beispiel ist. Und bei den Kindern ist das einfach noch krasser, einfach, weil ich einfach viele Beispiele gesehen habe von Menschen, die durch Mobbing probiert haben, sich das Leben zu nehmen. Von Menschen, die probiert haben, durch Mobbing irgendwie mit Drogen, Heroin, Koks oder sonstiges, sich das Leben schöner zu gestalten. Die durch Mobbing andere Menschen gefallen wollten, indem sie Nacktbilder geschickt haben, Sextapes geschickt haben, sich verkauft lassen haben von ihren Loverboy, weil er der Meinung ist, du bist cool, wenn du das und das machst, das bringt dir Geld, das bringt dir Fame, das bringt dir Gucci, das bringt dir jenes. Und dass 13-jährige, 14-jährige Mädchen darauf einfallen und machen, weil sie halt nicht die Sonderlinge sein wollen, weil sie mit dem Coolen sein wollen, weil sie nicht mehr gemobbt werden wollen. Und da auch für die Menschen, die mit solchen Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten, ich bin zwar selber jetzt auch einer davon, aber auch an die mein Riesenrespekt für die Arbeit, die da geleistet wird. Und ich merke einfach mehr und mehr, wie wichtig das einfach ist. Und vor allem auch jetzt im Zeitalter von, ja, 2021, sagen wir das mal so, wo wirklich das soziale Leben einfach so eingeschränkt ist und so isoliert ist. Früher war es vielleicht noch ein bisschen einfacher, weil du konntest die Gesichter sehen, du konntest Mimik und Gestik sehen, du konntest die blauen Flecken erkennen. Heute ist das ja nicht mehr der Fall. Heute sind die Menschen irgendwo eingesperrt, Gewalt passiert, aber wer soll das mitkriegen? Wer soll es mitkriegen? Wem erzählt man sowas? Und vor allem, wenn es in den eigenen Familienreihen passiert. Ich hatte mal jemanden, 16, 15 Jahre, bildhübsch. Bildhübsch. Und ihr ist es wirklich so passiert, dass sie auch von zu Hause aus einen Übergriff erfahren hatte. Nur das Problem, es war der eigene Vater. An wem traut man sich dann an? Vertraut man sich an, wenn der eigene Vater Hand anlegt? Weil man weiß ja, wenn man das macht, ist der Papa weg. Wer kümmert sich um die Familie? Also das sind nicht meine Aussage, sondern das ist ihre Aussage gewesen. Ja? Ich konnte es niemandem sagen, weil wenn ich sage, dann kommt mein Vater weg. Also habe ich mich dafür entschieden, zu meinen Großeltern zu ziehen, um irgendwie ein bisschen Abstand von meinem Vater zu gewinnen. Dann zieht man zu den Großeltern und auch da erlebt sie sexuelle Übergriffe vom eigenen Großvater. Und das Mädchen ist natürlich in Kategorie Drogen, Alkohol, Konsum irgendwie konsumieren einfach, damit das ganze Erlebte verschwindet, damit sie nachts einschlafen kann, damit es hier gut und besser gehen kann. Und mit solchen Schicksalen zusammenzuarbeiten als Vater von zwei Töchtern, das ist etwas, ja, ich habe es probiert, irgendwie in Worte zu fassen, auch hier irgendwie aufzumachen, aber ich merke auch jetzt, wie schwer es mir eigentlich fällt, darüber zu reden. Aber ich möchte gerne darüber reden. Ich möchte gerne darüber reden, einfach weil das Thema Mobbing einfach jetzt wieder sehr, 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 sehr aktuell ist, weil ich jetzt einfach wieder Menschen erlebe, Menschen kriege auch, die auch sehr, sehr, sehr darunter zu leiden haben. Die Gruppendynamik und alles, das wird gestört, weil es Menschen gibt, die einfach der Meinung sind, auf Schwächeren, auf Kleineren und sonstiges einzuprügeln. Und man hört das auch in den Medien, wie Menschen teilweise durch Cybermobbing und, und. Und bei den Kindern finde ich das halt sehr, sehr schwierig. Ich finde das sehr, sehr schwierig bei den Kindern, weil die Entwicklung ist einfach noch nicht da. Dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstbewusst zu sagen, okay, du magst mich nicht, ich drehe mich um und ich suche mir halt jemand anderen. Ich gefalle dir nicht, ja, na und es gibt fast 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Darunter wird es jemand geben, der mich toll findet. Ja, die haben ihre kleine Blase und in diese Blase leben sie. Und wenn diese Blase zertreten, zerdrückt, missbraucht und misshandelt wird, an wen traut man sich denn an? Ja. Und für die Kinder und Jugendlichen, mit denen ich zusammenarbeite, die trauen sich erstmal uns an. Die Pädagogen, die Kinderkrankenpflege, die Pfleger, Psychologen, Menschen, die in der Psychiatrie arbeiten, Kinder- und Jugendpsychiatrie in erster Linie. Und wie gesagt, als Vater von zwei Töchtern solche Schicksale mitzukriegen, sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ich wollte diesen Podcast eigentlich im Prinzip machen, um einfach darauf aufmerksam zu machen. Thema Mobbing. Thema Cybermobbing, Thema Anderssein und Thema Kinderkrankenpflege. Und ja, jetzt wo ich gerade wieder darüber rede, fällt es mir eigentlich ein, wieder, wie schwer das eigentlich für mich zu reden ist. Und ja, nichtsdestotrotz, vielen, vielen Dank, dass wir so weit gekommen sind. Und mein Message einfach für diese Folge ist: zu einem riesen Respekt für die Kinderkrankenpfleger, riesen Respekt für die Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten. Und das andere ist einfach, wenn ich habe ja nämlich, ich kann es ja nämlich sehen über Spotify oder über Anchor, wo ich das Ganze aufnehme, kann ich natürlich sehen, wie viele Menschen dabei sind, die im jüngeren Alter sind. Ja, also zeig es mir an, zwischen 16 und 22 Jahre alt, wie viele dabei sind, die meinen Podcast hören und mir auch teilweise auf Instagram oder Facebook oder sonstige schreiben. Und an die ist das auch gerichtet. Ja, wie gesagt, das eine ist die Kinderkrankenpflege. Das ist wirklich ein Riesenrespekt vor die Arbeit, die die Menschen auf den Kinderstationen, Kinderintensiv und auch in den Kinder- und Jugendpsychiatrie und sonstiges halt betreiben. Aber das andere ist auch Thema Mobbing. Ja, Thema Mobbing an die jüngere Leute. Auch an euch, bitte. Ich bin jemanden, der andere Menschen sehr, sehr, sehr viel Leid zugeführt hat, der andere Menschen sehr, sehr, sehr schlimm verletzt hat, der andere Menschen erniedrigt hat, sich darüber lustig gemacht hat, um cool zu sein oder keine Ahnung was. Ich war cool. Zu dem Moment, ich war der Coolste auf dem Schulhof. Ja, sei mal dahingestellt. Also ich war sehr, sehr, sehr cool. Ja, aber eine Münze hat immer zwei Seiten. Die eine Seite ist der Coole, der andere erniedrigt, der andere wehtut, der andere verletzt. Und die andere sind die Betroffenen. Wenn sie nach Hause gehen, was machen sie, um diesen Frust, diesen Schmerz, diesen Leid von sich zu nehmen? Man kann sich das vielleicht nicht vorstellen, wenn man nicht in der Rolle ist oder in der Situation ist. Ich kenne leider Gottes jetzt mittlerweile die zwei Seiten. Und ich kann nur sagen, bitte, achtet auf euch, achtet auf eure Mitmenschen. Denn das, was man macht, das, was man sagt, und das ist, ich sage immer, das ist wie so eine Kugel. Ja? Einmal rausgeschossen, kannst du es nicht wieder reinpacken. Worte sind wie Kugeln. Das und Taten vor allen Dingen auch. Das, was einmal rausgeschossen wird, den kriegst du nicht mehr wieder rein. Das geht nicht mehr, das ist schon raus. Du kannst dich entschuldigen, du kannst um Verzeihung bitten, aber in erster Linie hast du es erstmal gemacht. Und das ist das Ding, ja. Und für jemanden, der sowas beobachtet, der sowas mitkriegt, in den Schulen, draußen und. Früher war Zivilcourage sehr, 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 sehr uncool. Jemand, der sich für anderen eingesetzt hatte, war früher immer so der Spielverderber, der Idiot und. Wieso filmst du nicht? Wieso stellst du das nicht im Internet? Bla, 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 bla. Aber auch an euch, wenn ihr sowas mitkriegt, bitte tut mir einen Gefallen. Geht dazwischen. Geht dazwischen. Weil ich habe auch eine Patientin gehabt. Die hat mir gesagt, auf ihr wurde eingetreten. Ein anderer Jugendlicher hat das mitgekriegt und hat sich auf sie draufgeschmissen, um sie im Prinzip vor den Tritten und den Schlägen zu bewahren. Diese kleine Geste, ja, nicht klein, das ist eine große Geste, das ist eine sehr, sehr große Geste. Das waren nämlich vier, fünf Mädels auf einen, die draufgeprügelt haben, auf die am Boden liegende. Und da kommt eine Wildfremde, die sie vielleicht vom Sehen her oder aus der Schule irgendwie kannte, schmeißt sich auf sie drauf, sodass sie die Tritte im Prinzip abkriegt, und haben die anderen aufgehört, auf sie einzutreten. Für sie sagte sie, das war der Moment, wo sie sich dafür entschieden hatte, sich das Leben nicht zu nehmen. Weil sie hat ja mit den Gedanken gespielt, sich das Leben zu nehmen, weil das einfach viel zu krass wurde. Aber zu sehen, dass es Menschen gibt, die sich für einen einsetzen, hat ihr die Hoffnung gegeben, nicht aufzugeben und weiterzumachen. Insofern, wenn du das gerade hörst und du bist dabei und du siehst sowas, ein kurzes Wort. Und wenn das kurze Wort vielleicht nicht reicht, vielleicht einfach mal um Hilfe rufen. Vielleicht einfach mal um sich gucken, sind da Menschen um einen herum. Ich traue mich nicht alleine da drauf dazwischen zu gehen, weil es vielleicht gerade 5 gegen 1 oder 4 gegen 1 oder was auch immer ist. Dann schreie ich einfach: Hilfe, Hilfe, hilf mir, unterstütze mich und macht und tut, dass man einfach auf die Situation aufmerksam macht. Und ich glaube, das motiviert auch wiederum andere Menschen einfach, um dazwischen zu gehen. Ja? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Peace and out.